Ja, ganz lieben Dank für die sehr nette Einführung und auch Einladung hier in das Brain Café. Ja, wir wollen die nächste ungefähr dreiviertel Stunde uns dem Thema Entzündung, Immunologie im Gehirn widmen. Und ich bin natürlich so ein bisschen in Sorge diesbezüglich, ob ich es möglicherweise zu allgemein oder zu wissenschaftlich angelegt habe. Wir sind ja ein gewisses heterogenes Publikum. Darf ich ganz kurz mal fragen, das ist ja ein bisschen, in der Psychiatrie lieben wir ja immer ein bisschen bestimmte Aktivierungsübungen. Wer von Ihnen ist denn so quasi Profi, beschäftigt sich mit dem Gehirn beruflich, wissenschaftlich? Also wir alle benutzen das natürlich tagtäglich. Ja, wer ist so mit dem Hirn sonst so beschäftigt? Ja, die hintere Reihe sozusagen und alle anderen sozusagen sind interessiert am Gehirn, was natürlich großartig ist und sie besuchen, wie ich gehört habe, ja schon häufiger hier das Brain Café. Gut, also ich versuche das so allgemeinverständlich wie möglich zu machen und ich denke, wenn irgendwas ganz Komisches, Unverständliches ist, bitte einfach melden, protestieren, dass ich das dann schnell irgendwie erläutere, weil das ist ja, glaube ich, auch in dem Brain Café klar geworden, Gehirnforschung ist ziemlich kompliziert. Man kann es in die letzten molekularen Reste quasi sozusagen studieren und erforschen und wie gesagt, die hier ist ja so ein bisschen die Chance und aber auch natürlich die Kunst, das sozusagen ein Stück weit auch zu transportieren. Ja, ich habe noch mal ein bisschen das Abstract quasi mitgebracht, was bei der Ankündigung dabei war. Es wird ein Stück weit umgehen, was dieses Wort Psychoneuroimmunologie bedeutet. Ein Fachgebiet, was vor 10, 15 Jahren mal eine große Rolle gespielt hat, wo man dachte, dass quasi Entzündungsvorgänge, immunologische Vorgänge, etwas quasi ja mit neurologischen Erkrankungen, aber eben auch mit psychiatrischen Erkrankungen zu tun haben, dass quasi sozusagen Entzündungsvorgänge durch ein Virus zum Beispiel ausgelöst tatsächlich sowas zu einer Depression führen kann, dass Stressbelastung jetzt nicht nur quasi zu Veränderungen im Gehirn im Sinne sozusagen der Hirnbotenstoffe, der Neurotransmitter ist, sondern dass es eben auch zu Entzündungsvorgängen kommt etc. Das ist irgendwie dieses Gebiet, das will ich so ein Stück weit vorstellen. Ja, dann gibt's dieses Thema Depression, Burnout, das denke ich, glaube ich, auch das letztere Wort, denke ich, hinlänglich bekannt. Große deutsche Tageszeitung mit 4 Buchstaben hat es auch mal ganz groß, gewaltig auf die Titelseite gesetzt. Also der Zustand, wo wir ja einem chronischen Erschöpfungssyndrom letztendlich entgegengehen, quasi Überarbeitung beziehungsweise auch durch vielerlei Belastungen im Sinne einer Depression dann entwickeln. Ich werde, wenn ich sozusagen noch Zeit habe, auch noch zur Schizophrenie kommen, also im Grunde der schwersten psychiatrischen Erkrankung, die im Jugendalter quasi losgeht und möchte Ihnen mein Ansatz, damit sozusagen der Rahmen so ein bisschen klar ist, ist leider, ja, es ist eine niedrige Decke, das steht hier unten, aber ich erläutere es so ein bisschen. Ich denke, die Demenz vom Alzheimer-Typ ist ja, denke ich, hinlänglich bekannt und wir wissen natürlich nicht, wie sie sozusagen zustande kommt. Wir haben auch, das wissen wir alle, nicht die Möglichkeit, wirklich so einzugreifen, dass wir den Prozess stoppen können, dass wir ihn möglicherweise ja sozusagen auch sogar heilen können, sondern aus unbekannten Ursachen heraus kommt es quasi zu einer Entwicklung von sogenannten senilen Plaques, Beta-Amyloid, ein Proteine, die sich sozusagen niederlegen. Und dann denkt man immer sozusagen, das ist quasi sozusagen die Verursachung des Alzheimers und wir müssen irgendwie gucken, dass diese Plaques weggehen. Das ist so ein bisschen die übliche Fragestellung. Aber das, was quasi übersehen wird, dass quasi, wenn irgendetwas Komisches im Körper halt ist, das wissen Sie auch, wenn Sie einen Fremdkörper zum Beispiel im Arm haben oder woanders, dass dann beginnt plötzlich der Körper zu rebellieren. Sprich, es kommt quasi zu einer Entzündungsreaktion und zu einer Immunreaktion. Das heißt, zu dieser Stelle wandern ganz schnell alle möglichen spezialisierten Blutzellen, bestimmte Entzündungsstoffe halt hin und versuchen, das Ding quasi wegzukriegen. Das Blöde ist natürlich nur, dass es meistens am Körper ganz gut funktioniert, aber, und das nennen wir dann eben Autoimmunreaktion oder Autoimmunerkrankung, wenn sozusagen es ein körpereigenes Geschehen halt ist, wie das eben auch beim Alzheimer mit dem Plaques halt ist, dann sozusagen hat diese Entzündungsreaktion eigentlich einen guten Sinn, aber sie ist in der Regel halt überschießend und überschießend bedeutet toxisch. Das heißt, eigentlich die guten Zellen, die was quasi erreichen wollen, reagieren sozusagen immer stärker, versuchen es wegzubekommen, das geht nicht und nach werden eigentlich all die Nervenzellen, die sonst vielleicht überleben würden, würden nach und nach sozusagen aufgefressen werden. Das ist, glaube ich, das Problem und darüber wollen wir im Großen und Ganzen heute sprechen, nicht am Beispiel des Morbus Alzheimers, weil das könnte man natürlich genauso gut tun, aber in Erkrankungen, wo man das eben nicht so vermutet, dass das eben auch letztendlich was mit Immunologie oder Entzündung zu tun hat. Manche von diesen Slides werde ich quasi eigentlich nur so ein bisschen an die Wand werfen und ich habe auch nichts dagegen. Ich weiß nicht, wie es üblich ist. Ich kann das so als PDF zur Verfügung stellen. Wer in Ruhe nochmal das eine oder andere nachsinnen will oder nachschauen will, kann man das sicherlich irgendwo sich angucken, denke ich mal. Gibt kein Problem damit, aber im Großen und Ganzen geht es auch heute mal wieder darum. Das ist natürlich unser vornehmliches Geschäft in der Psychiatrie, dass wir letztendlich natürlich irgendwo über den Zusammenhang von Psyche und Soma, der Psychosomatik, dem Leib-Seele-Problem im Grunde sprechen. Es gehört irgendwo quasi zusammen. Das heißt, wir haben körperliche Vorgänge wie Entzündung oder Neurotransmitter, was auch immer. Und wir haben gleichzeitig quasi die Ebene ja der Seele oder was wir Seele nennen, psychologische oder mentale Zustände und Funktionen. Nicht? Wir können alle sozusagen haben Emotionen, wir erinnern uns, wir wollen irgendetwas, wir haben einen Antrieb. Ja, das bildet sich ja in unserem Gehirn und hat eben letztendlich eine Hardware-Seite, die sozusagen körperlich halt ist. Und wenn man das quasi mal gleich in medias res hineinspringt, bei der Depression, wird gleich auch noch ein bisschen erklären, was das halt genau ist, dann hat man immer diese zwei Seiten. Wir haben quasi psychosoziale Aspekte, nicht negative Lebenserfahrungen, Traumatisierung, Trennung, was auch immer, alles was quasi im Grunde Trauer macht oder Trauerreaktion macht quasi, das kann eben zu einer Depression halt führen. Auf der anderen Seite haben wir eben quasi auch die Neurobiologie, zum Beispiel genetische Faktoren oder dass eben hier in unserem Gehirn sich etwas verändert. Diese zwei Seiten der Medaille haben wir quasi immer. Manchmal haben es vielleicht die Neurologen leichter, die haben quasi in der Regel ein ganz klares körperliches Geschehen und haben eine Entzündung oder ein Schädel-Hirn-Trauma. Da weiß man, was man hat. Bei der Psyche ist es ein bisschen anders. Wir haben irgendwie Veränderungen quasi in diesen Nervenzellen und gleichzeitig haben wir eben sozusagen ein psychisches Korrelat. So kann man das, könnte man das so weiter überlegen. Ja, ganz klassisch nochmal kurz die Symptome, dass jeder so ein bisschen im Bilde ist, was das für eine Erkrankung ist. Es geht um eine gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit, Konzentrationsverlust, Schlafstörung, verminderter Appetit. Ja, sozusagen, man kann 10, 20 Kilo und noch mehr sozusagen verlieren, ist quasi so die klassische Symptomatik. Und das ist jetzt etwas anders, als wenn man mal so landläufig deprimiert ist. Das ist ja jeder von uns irgendwie, es geht uns einem nicht immer gut. Das ist hier tatsächlich eben eine Erkrankung, wo viele dieser Symptome quasi vorkommen, wo in der Regel eben, ja, eine Behandlung beim Psychiater oder eben auch in einem psychiatrischen Krankenhaus entsprechend notwendig ist. Ja, und die Lebenszeitprävalenz, das bedeutet quasi, dass man einmal im Leben mindestens an so einer Depression erkrankt, ist mittlerweile sehr, sehr hoch. Ja, also schätzungsweise 20%, also jeder Fünfte, vielleicht sogar jeder Vierte, erkrankt einmal in seinem Leben eben an einer klinisch manifesten Depression. Ja, es ist eine Volkserkrankung, muss man ganz klar sagen, und es ist eine lebensgefährliche Volkserkrankung, weil jeder Zehnte an einer Depression verstirbt durch Suizid. Ja, also das sind die reinen Zahlen. Es ist relativ häufig, häufiger bei Frauen als auch bei Männern, wobei das bei Männern vielleicht die Frage ist, ob Männer das anders ausdrücken oder letztendlich vielleicht mit ihren Gefühlen vielleicht eben doch etwas ihre Schwierigkeiten haben. Ja, und letztendlich, wir haben da eine hohe Rückfallrate, dieses hohe Suizidrisiko, habe ich gesagt, Lebenserwartung ist eingeschränkt und so weiter und so fort. Also will nur sagen, schwierige Erkrankung. Jetzt geht es ja so ein bisschen darum, was vielleicht die Hintergründe dieser Erkrankung sind. Und jetzt fangen wir schon mal ein bisschen an, um ein bisschen warm zu werden mit dieser, ja, letztendlich den Dingen, die dann im Gehirn passieren bei der Depression. Ja, man kann sich das ganz anfrischend einfach vorstellen. Depression hat was mit Stresserfahrung zu tun, was auch immer. Belastung, Ermüdung, Trennung, Trauma, Arbeitsbelastung, Mobbing, ähnliches, nicht alles kann quasi zusammenkommen, was auch immer sozusagen Stress ist, das ist relativ offen. Und dann macht das Gehirn irgendetwas und daraus entsteht diese depressive Problematik, die ich gerade vorgestellt habe. Und nun ist es ja so, dass das Gehirn quasi kein isolierter Organismus ist. Das Gehirn ist ja Teil sozusagen unseres ganzen Körpers halt. Das heißt, Körper interagiert ja quasi auch mit dem Gehirn. Und Sie sehen hier, dass eben klassische Neurotransmitter bei der Depression eine Rolle spielen. Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, das glaube ich ist schon, hoffe ich, mittlerweile ein bisschen Allgemeinwissen, das Serotonin, so ein bisschen das Wohlfühl, sozusagen Hormon in Anführungsstrichen, ist bei der Depression quasi verändert. Aber das, was man nicht weiß, dass es ganz bestimmte Vorgänge quasi der Neuroplastizität betrifft. Das heißt quasi, dass sich in den Regionen des Gehirns bei der Depression sich Veränderungen, Verkleinerung bestimmter Hirnregionen stattfinden. Darüber werde ich gleich Bilder zeigen. Und dann haben wir letztendlich noch, der Körper ist ja irgendwie so ein Anhangsgebilde quasi des Gehirns. Und da hat man eben beispielsweise die sogenannte Stressachse. Ja, dass bei vielen depressiven Patienten über die Hypophyse dann aus der Nebennierenrinde, das ist quasi hier ganz bei der Niere, die Nebennierenrinde, eben entsprechend quasi auch Stresshormone verstärkt gebildet werden, nämlich das Cortisol. Das ist das körpereigene Cortison. Und wenn Sie selber mal Cortison genommen haben, vielleicht wenn der engagierte Arzt gleich sagte, nehmen Sie mal 100 Milligramm Prednison, dann blühen Sie so richtig auf, weil Sie unter Strom stehen. Und das ist bei dem körpereigenen Cortisol genauso, dass das natürlich quasi entsprechend auch ein Stresshormon ist und letztendlich uns eine so sehr treibende Wirkung hat. Also das ist das eine, ja, und das andere ist, dass quasi Entzündungsfaktoren eine Rolle spielen. Entzündung ist ein doofes deutsches Wort, weil wir nicht Entzündung meinen, wenn Sie eine Wunde haben und die entzündet sich, ja? Also nicht so, das ist vielleicht das falsche Bild. Wir sprechen eher sozusagen von Inflammation oder Immunologie halt. Das heißt, auch wenn Sie eine Entzündung haben, werden ganz viele Immunfaktoren entsprechend aktiv werden. Wir machen es uns nicht immer klar. Wir sehen immer nur die Wunde und die ist vereitert und verdreckt und ärgert uns und schmerzt uns. Aber dahinter steckt eben quasi riesige sozusagen immunologische Kaskaden halt. Ja, und da gibt es quasi Worte, die Sie vielleicht heute Abend ein bisschen lernen sollten, wie zum Beispiel Zytokine. Das sind quasi sozusagen entzündungsaktive Faktoren, die also den Entzündungsprozess aufrechterhalten oder eben auch bekämpfen und Chemokine und ähnliches, also ganz viele fast chemische Unworte, die dort eine Rolle spielen, die letztendlich aktiv werden. Und das spielt eben tatsächlich bei der Depression auch eine große Rolle und das hat man eigentlich viele, viele Jahre, Jahrzehnte nicht gewusst oder nicht wahrhaben wollen. Und das darüber will ich ein Stück weit Ihnen heute mehr berichten. Also Psychoneuroimmunologie, Hormone, Cortisol, Zytokine, das Immunsystem, Neurotransmitter, eben Serotonin, das alles scheint oft mal eine Rolle zu spielen bei einer Erkrankung wie der Depression. Sie können aber sicherlich auch bei anderen quasi psychiatrischen Erkrankungen hier eine gewisse sozusagen Relevanz sehen. Ja, das war jetzt noch einfach, nicht? Und da sozusagen wir ja hier auch etwas Wissenschaftliches ja hier betreiben, müssen wir es leider ein bisschen komplizierter machen. Und Sie sehen halt, dass es ein ungeheures sozusagen Gewusel von Systemen ist und will nur klar machen, dass man, wenn man über Psychoneuroimmunologie spricht oder Psychoneuroendokrinologie, dass man plötzlich sozusagen mit ganz vielen Systemen sozusagen zu tun hat, was sehr, sehr schwierig ist, wissenschaftlich einzufangen halt. Ja, beschäftigt man sich vielleicht mit Neurotransmittern und will die Interaktion mit diesem Cortisol testen, dann vergisst man quasi im Grunde alles, was das Immunsystem angeht. Aber diese Faktoren spielen eben bei unseren Erkrankungen eine Rolle und wir versuchen das natürlich so nach und nach ein Stück weit auch einzuholen. Also, um das ein bisschen einfacher zu machen, tut mir leid, manches ist auf Englisch, weil das ist ja im Grunde unsere Sprache. Auch oft innerhalb von Deutschland, wenn wir neurowissenschaftlich sprechen, dann sprechen wir in der Regel fast nur noch Englisch. Insofern bitte ich dazu entschuldigen, dass hin und wieder etwas auf Englisch ist. Ich will es aber einfach machen. Ein Zelltyp spielt eine ganz große Rolle. Das ist hier angedeutet, das ist die Mikroglia. Mikroglia sind immunkompetente Zellen im Gehirn. Und es ist relativ einfach, das werden Sie bei jedem Arzt ja ständig oder hin und wieder bei Ihren Kontrollen ja erleben. Sie werden sozusagen ein Blutbild machen und dort haben Sie eben Blutkörperchen, die weißen und die roten. Nicht? Die roten ist mit der Anämie und die weißen, wenn die zu hoch sind, ist ein Entzündungsprozess. Ja, und hier bei diesen weißen Blutkörperchen, den Leukozyten, gibt es quasi eine Unterabteilung, die nennt sich Makrophagen. Alle, die quasi altgriechisch können, wissen sofort, das hat was mit Fressen zu tun. Ja, Makrophagen sind Fresszellen. Das sind eben die Zellen, die quasi aktiv werden, wenn im Körper etwas Ungewöhnliches passiert, eine Verwundung oder ähnliches. Und die kommen halt dahin geschwommen über das Blut und fressen quasi den Feind, sagen wir mal, eben auf. Und die Mikroglia sind eben spezialisierte Zellen im Gehirn, die eben Makrophagen sind und quasi diese Funktion im Gehirn eben machen. Ja, so da unten sehen Sie Mikroglia aus unserem Labor, um ein bisschen auch was Eigenes zu zeigen. Ja, so sehen die halt aus. Die liegen dann so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen dümmlich herum und warten auf Kundschaft, sind schmal und haben viele Ausläufer und ja, sind so wie so Wächterzellen. Und wenn die dann aktiv werden, dann schwillt eben der Zellleib halt an und dann beginnen die quasi ganz schnell sozusagen zu dem Ort des Geschehens halt hinzuschwimmen halt. Ja, und die haben viele, viele Funktionen, würde jetzt so ein bisschen ein Stück zu weit führen. Ja, aber um auch anzudeuten, dass diese Mikrogliazellen ja hochkompetente und komplizierte Zellen sind, möchte ich Ihnen auch dieses schöne neurowissenschaftliche Wandbild hier quasi nahebringen. Es hat viele, viele sozusagen Funktionen innerhalb dieser Zellen. Sie sehen sozusagen diese Zytokine hier wieder. Sie sehen alle möglichen Rezeptoren, NMDA-Rezeptoren, spielen im Glutamatergensystem eine Rolle. Es ist intern sehr, sehr viel Regulation. Hier sind die endokrinen Systeme und so weiter und so fort. Es beginnt irgendwie mit Stress und es wird eine sehr, sehr komplizierte Zelle und ein sehr komplizierter Ablauf aktiviert. Das ist, glaube ich, das Problem, vor dem wir sozusagen ein Stück weit stehen, um das zu begreifen, um letztendlich auch vielleicht therapeutisch etwas zu tun. Das überspringe ich einfach mal und möchte Ihnen sozusagen die Konsequenz klar machen. Die Konsequenz besteht ja darin, dass wir mit der Bildgebung das Gehirn gut darstellen können. Kernspintomographie ist das Gerät, was so Techno-Musik macht, dieses Tok-Tok-Tok über 20 Minuten. Und dann quasi gibt es ein schönes Bild. Und dann haben wir die sogenannte Seepferdchen-Formation, den Hippocampus, kann man hier so ein bisschen sehen, dass hier so ein kleines Seepferdchen halt ist. Das ist der Hippocampus, das limbische System, ist ein Teil quasi in unserer Emotionsregulation und dort gibt es quasi, es ist sehr, sehr relevant für die Depression. Und wenn wir jetzt mal meinen Gedankengang weitergehen und sagen, ja, es gibt ein Problem, dann werden Sie sicher sein, dass hier in dieser Region ganz, ganz viel diese Mikrogliazellen, sprich diese immunkompetenten Zellen quasi aktiv sind, weil wir haben hier irgendein Problem, das muss gelöst werden und diese Mikrogliazellen versuchen, diesen Art unbekannten Feind, in der Regel ist es ja die eigenen Nervenzellen, quasi irgendwie aufzufressen. Das Problem ist, dass bei der Depression es tatsächlich so ist, dass es quasi zu einer gewissen Atrophie kommt, das heißt dieser Hippocampus wird einfach kleiner, weil letztendlich durch den Stress, aber auch durch diese Immunkaskaden, so eine Struktur quasi immer kleiner wird. Es ist alles reversibel, gerade bei der Depression, aber es soll sozusagen einen grundlegenden Mechanismus eben quasi klar machen, der eben quasi dafür spricht. Und dann sagt man, okay, ist alles quasi schön, aber es hat eben sozusagen Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sind in diesem Bereich, den ich ja schon angesprochen habe, dass der Hippocampus eben über die Hypophyse hier runtergeht bis zu dieser Nebennierenrinde, wo das Cortisol sozusagen produziert wird. Und wenn dieser Regelkreislauf, der in unserem Fachgebiet eine ganz, ganz große Rolle spielt, der tagtäglich bei Ihnen auch eine große Rolle spielt, wenn das sozusagen dysreguliert ist, sprich sozusagen aus dem Takt gerät, gibt es quasi doch eklatante Folgen für den Körper. Deswegen ist halt eine Depression ist nicht nur etwas rein Geistiges oder Seelisches, sondern spielt eben im Körper auch eine große Rolle. Nicht über diese Achse quasi wird das Herz beeinflusst, ja sozusagen die Blutgefäße, Arteriosklerose beispielsweise und. Ja, das heißt, wir haben hierdurch sozusagen durch diese Immunreaktion, die aus welchen Gründen zustande kommt, zum Beispiel durch Stress, über diese Stresshormonachse eine Wirkung quasi bis hin sozusagen zu unseren peripheren Körperorganen, eben zum beispielsweise zur Regulation des Herzschlages oder eben auch des Blutdruckes. Ja, also will sagen, dass wir einige Symptome der Depression möglicherweise über so eine Form von Forschung tatsächlich eben näher aufklären können. Und wie gesagt, es ist nicht nur der Neurotransmitter, sondern eben tatsächlich eben Immunvorgänge. So kann man sich es einfach vorstellen, spielen sozusagen emotionale Prozesse eine Rolle, aber auch Immunprozesse eine Rolle. Und das ist für uns quasi von der Psychiatrie quasi doch was sehr, sehr Wesentliches, weil in den letzten Jahren so nach und nach der Verdacht aufkam, es könnten sozusagen auch diese Immunprozesse eine Rolle spielen. Das war viele, viele Jahre, Jahrhunderte quasi unbekannt. Und daraus könnte man dann eben entsprechend auch pharmakologisch natürlich überlegen, nicht, wenn es ein Entzündungsprozess ist, warum gebe ich nicht allen depressiven Patienten nicht ein Antidepressiva, sondern ich gebe quasi Ibuprofen oder ASS oder ein Antibiotikum und möglicherweise könnte ich dadurch die Depression viel, viel schneller und viel erfolgreicher behandeln. Das sind so Überlegungen, die zurzeit eine große Rolle spielen. Erste Studien in der Richtung sind auch recht erfolgreich, sodass das eben sozusagen diese Form von Forschung tatsächlich eben eine gewisse Rolle spielt und dann auch eine hohe Praxisrelevanz hat. Ich will jetzt vielleicht nur ganz kurz und werde da manches jetzt übergehen, sozusagen auf etwas zurückkommen, was wir in unserem Labor hier am Campus im Zentrum für klinische Forschung gemacht haben. Diese Form von Forschung kann man leider nur im Tiermodell genauer sich halt anschauen, sodass wir versucht haben, in Tieren ein Depressionsmodell zu etablieren und das nennt man Learned Helplessness Modell, weil die Depression hat psychologisch etwas damit zu tun mit gelernter Hilflosigkeit, dass man sich aus bestimmten Konfliktsituationen nicht wirklich gut befreien kann und das kann man sozusagen in diesem Modell quasi gut entsprechend abbilden. Das würde jetzt so weit führen, ich überspringe das mal, dass man das quasi in dem Sinne im Modell, in der Regel in der Ratte oder in der Maus quasi gut darstellen kann. Und das, was wir quasi dann tun, dass wir quasi diese Mikrogliazellen, die Sie ja hoffentlich jetzt auch schon gut kennengelernt haben, in dem Modell uns angeguckt haben, inwiefern hier die Tiere, die eine Depression entwickelt haben, tatsächlich eine veränderte Mikroglia-Aktivierung halt haben. Und das kann man in dem Sinne gut sehen, dass man eben unmittelbar nach 24 Stunden tatsächlich schon Veränderungen bezüglich der Mikroglia quasi sieht, besonders von bestimmten Markern der Mikroglia, was eben quasi dann nach 14 Tagen, was natürlich eher sozusagen einem depressiven Verhaltenstyp eben entspricht, dann quasi noch stärker sozusagen geworden ist. Und darüber kann man das ein Stück weit eben gut darstellen halt. Dann kann man noch was anderes machen. Nämlich Interferon Alpha. Ja, Interferon Alpha ist quasi eine in das Immunsystem eingreifende Substanz. Diejenigen, die eine Hepatitis haben, Hepatitis C, bekommen früher Hepatitis non-A, non-B, bekommen in der Regel Interferon Alpha. Der große Nachteil ist, wenn man das bekommt, was sehr effektiv ist für diese Leberentzündung, ist, dass man depressiv wird. Ja, über 50% der Menschen entwickeln quasi sozusagen eine Depression. Nicht viele sind gut drauf, also auch vielleicht im Rheinland, sage ich jetzt mal, ja, alle gut drauf und trotzdem, das ist ein Medikament, wo man mit großer Sicherheit sagen kann, man wird eben depressiv. Und das haben wir quasi auch in unserem Mausmodell quasi getan und mögen Sie mir jetzt bitte glauben, man kann darüber sozusagen in dem Sinne auch nicht besonders glückliche Labortiere quasi erzeugen, die man dann quasi entsprechend untersuchen kann. Das überspringe ich einfach mal. Das würden Sie mir einfach jetzt glauben. Und auch hier ist wieder diese Mikroglia-Aktivierung sehr, sehr stark in dem Modell. Um das nochmal sozusagen zu betonen, was das quasi für ein Bruch ist in unserem Fachgebiet. Wir sind bisher immer davon ausgegangen, unsere Erkrankungen haben nur was mit Neurotransmittern zu tun. Also Serotonin, Dopamin etc. Alle unsere Psychopharmaka funktionieren nur darüber halt. Ja, bis quasi, sagen wir, in den letzten 10 Jahren eine Entwicklung kam, wo man sagte, ja, vielleicht hat das auch was mit Stresshormonen zu tun oder dass das Gehirn sich verändert. Und jetzt in den letzten Jahren, wie ist es mit Entzündung, wie ist es mit Immunologie? Und das Aufregende ist, dass quasi vieles dafür halt spricht, aber eben letztendlich auch neue Therapieoptionen eben eröffnet. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, um das nochmal so ein bisschen quasi zu würdigen. Und diese Form von, ja, sozusagen auch Tierforschung kann das ein Stück weit eben, ja, unterlegen, weil wir da eben natürlich wesentlich stärker die entsprechenden Prozesse beurteilen können. Also das können Sie alles nachlesen. Ich wollte Ihnen nur die wichtigsten Botschaften nennen und dass es dann eben auch ganz bestimmte Substanzen wie das Interleukin 4 gibt und so weiter. Das mag jetzt quasi nur am Rande quasi sozusagen von berücksichtigen sein. Also leider hier nochmal auf Englisch. Depression hat was mit dieser Mikroglia zu tun, mit den Zytokinen. Ja, und dass wir quasi wirklich hier gute Tiermodelle haben und dass wir möglicherweise darüber entsprechend auch eingreifen können. Wer ein bisschen spezialisierter darüber nachlesen werden möchte, es gibt ein Nervenheilkunde-Heft dazu, vor 2-3 Jahren von mir herausgegeben, wo vieles von dem, was ich jetzt auch dazu geschildert habe, wo man das ein bisschen nachlesen kann, wer sozusagen mag, ist, glaube ich, auch im Netz gut zu finden. Gut, jetzt möchte ich übergehen zum Tiermodell der Schizophrenie und dann auch ein Stück weit noch ganz kurz auch nochmal sagen, was am Menschen ist. Ich versuche es auch kurz zu machen. Manche der Dias sozusagen überspringe ich, können Sie gerne quasi nachlesen. Mikrogliazellen haben bei der Schizophrenie eben auch spielen eine große Rolle. Was ist Schizophrenie? Ganz, ganz kurz. Ja, Schizophrenie hat etwas damit zu tun, dass ich akustische Halluzinationen höre, Stimmen, ja, die mir etwas befehlen, etwas kommentieren halt, dass ich mich beeinflusst fühle. Ich muss quasi hier hin und her gehen oder ich werde gesteuert, dass ich sozusagen nachher in diese Richtung gehe. Ich habe sozusagen sogenannte Ich-Störung, dass ich das Gefühl habe, dass meine Gedanken nicht meine Gedanken sind, sondern sie sind mir eingegeben worden ist oder meine Gedanken werden nach außen gegeben und heute Abend in der Tagesschau quasi werden sie dort vorgelesen. Also die Grenze zwischen mir und der Welt ist quasi verschoben. Ja, das sind viele sozusagen, auch der Verfolgungswahn gehört dazu. CIA oder Stasi etc. ist hinter mir her, ist eine schwere psychiatrische Erkrankung mit dieser Symptomatik. Und was noch schwerer ist, dass es auch eine Negativsymptomatik gibt, wo die Menschen quasi so von der Emotion letztendlich so gedrückt, so stumpf wirken, ja, dass das Denken nicht mehr gut funktioniert, auch sozialer Rückzug, Aktivitäten abgenommen. Also eine schwere, wenn Sie so wollen, neurodegenerative Erkrankung des Jugendalters, weil es in der Regel fängt es an so mit 17, 18, 19, 20 und sage ich jetzt mal ganz bewusst, beschädigt das Leben so nachhaltig, dass ungefähr 80% der Menschen, die eine Schizophrenie bekommen, die im Endeffekt sozusagen rezidivieren, chronisch haben und aus ihrem Lebenswünschen, Lebensplanung herausgerissen sind. Ja, sie ist nicht selten, also ungefähr 1% Lebenszeitprävalenz, also ungefähr knapp 1 Million Menschen in Deutschland. Neuerkrankenrate 60 pro Jahr in Bochum, ja, plus minus rein statistisch, ist also quasi nicht selten, oft eben der chronische Verlauf und letztendlich fängt es sehr, sehr früh an und die Menschen, ja, werden sozusagen aus ihren normalen Lebensvollzügen heraus katapultiert. So, und das ist eben eine Erkrankung, die wir in der Psychiatrie natürlich seit vielen Jahren nicht nur diagnostizieren, behandeln mit sogenannten Neuroleptika, Psychopharmaka, manches sicherlich an der Symptomatik gut beeinflussen können und manches auch nicht. Und trotzdem, wir können sozusagen so schlecht quasi da eingreifen. Ja, und ich habe mal so eine neurobiologische Theorie der Schizophrenie aufgestellt, die sozusagen vielleicht mit so einem ganz kleinen Flügelschlag mal anfängt. Und das wissen wir, dass aus einem unbekannten Grund Nervenzellen in der Entwicklung, im Rahmen der Schwangerschaft quasi tatsächlich Schwierigkeiten haben, ihren Zielort im Gehirn zu finden. Die Vernetzung der Nervenzellen ist gestört. Das findet alles am Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels statt. Sehr, sehr früh quasi. Das kann aus verschiedenen Gründen dort passieren, aber es gibt dort irgendeinen Reiz, der quasi bei Menschen, die später dann schizophren werden, tatsächlich quasi die Nervenzellen eben beim Schluss des Neuralröhres quasi doch sehr beeinflusst. Und das ist so, das kennen Sie jetzt ja schon von mir, das ist auch natürlich sozusagen dann ein Anlass, dass wieder die ja von mir sehr geschätzten Mikrogliazellen, ja, die Makrophagen dahin wandern und sagen, hallo, we have a problem, wir müssen da was tun. Und das passiert dann quasi immer wieder quasi, dass es zu einer überschießenden Immunantwort kommt und dadurch quasi ja eine Neurodegeneration, ein Abbau quasi von Hirnsubstrat bei der Schizophrenie auftritt. Und so weiter und so fort. Gibt es viele, viele, die bricht ja dann im jungen Erwachsenenalter aus, was man eigentlich mittlerweile heute sagen kann, dass wir eigentlich in der Lage sind, von hier ab, wissen wir das alles, ja? Wir können diese Art Kaskade wie quasi die Schizophrenie sich entwickelt, können wir mittlerweile, zumindest ist das meine kühne Behauptung, können wir eigentlich relativ gut nachvollziehen. Ja, wir haben natürlich das unbekannte Agens nicht, wir haben irgendwelche Geschichten mit diesen Nervenzellen, aber wir können eigentlich mit den Aktivierungen der Mikroglia, wissen wir das schon. Und damit Sie mir das halt glauben, versuche ich Ihnen auch gleich mal noch ein paar Bilder zu zeigen, dass wie das sozusagen funktioniert. Das überspringe ich auch. Wir sind drauf gekommen, weil es quasi Untersuchungen gibt über Langzeitverläufe. Das ist eine ganz tolle Studie, die hat in den 50er Jahren begonnen und hat man einfach geschaut in der Region, ich glaube, das war North Carolina in den USA, da gab es eine Grippeepidemie, Influenza. Ja? Und dann hat man einfach quasi von den Müttern Blut abgenommen und dann hat man 30, 40 Jahre gewartet und dann hat man einfach die nachuntersucht und die Nachkommen nachuntersucht. Und dann hat man festgestellt, dass die Mütter, die damals eine Influenza-Grippe durchlebt haben, und als sie sozusagen im ersten Schwangerschaftsdrittel waren, dass quasi die Nachkommen, die Kinder, ein siebenfach erhöhtes Risiko hatten, eine Schizophrenie zu erleiden. Und das waren so die ersten Studien, die sagten, irgendwas ist mit Immun und Entzündung im Gehirn auch bei dieser Erkrankung sozusagen zu vermuten halt. Gut, ich will es kurz machen, man kann es weiter ausbauen, dann gab es verschiedene Untersuchungen. Man kann es mittlerweile auch quasi mit der Bildgebung wahrnehmen. Das ist hochkompliziert, leider in Bochum nicht etablierbar aufgrund hoher technischer Schwierigkeiten, obwohl wir es so gern gemacht hätten. Aber es spricht eben doch viel dafür, dass hier irgendwas verändert ist und Sie sehen wieder diese Mikrogliazellen eine ganz große Rolle spielen. Aber ich will kurz quasi in unser Modell gehen, um das quasi Ihnen darzustellen. Das ist eben auch wieder ein Tiermodell, ein Mausmodell, wo eben quasi schwangeren Mäusen ein immunstimulierende Substanz, Poly-IC, quasi gespritzt wird, ungefähr sozusagen in der Mitte der Schwangerschaft. Also das, was wir vermuten, dass wir quasi sozusagen im frühen, mittleren Drittel quasi hier ein Problem halt haben. Und dieses Modell zeigt hohe Ähnlichkeiten, biologisch und auch vom Verhalten, was man sozusagen auch bei schizophrenen Patienten sozusagen nachweisen kann. Darüber könnte man ganz getrennt ganz, ganz viel sprechen, aber Sie wollen ja alle was auch zur Mikroglia wieder hören und deswegen komme ich dazu. Und zwar haben wir uns einfach gefragt, am Tag 30 dieser Tiere, was ungefähr dem jungen Erwachsenenalter entspricht, wie sieht es aus in diesem Modell, was wir so als Schizophrenie-Modell sehen und was viele, viele Parallelen hat, wie sieht es aus mit der Mikroglia-Aktivierung? Ja, das sieht man so ein bisschen schlecht, aber das sind quasi Mikroglia-Zellen quasi auf der linken Seite in den Kontrolltieren, also die nicht diesen Stimulus, dieses Poly-IC bekommen haben, sondern Kochsalz. Und dann haben wir quasi hier sozusagen die Poly-IC-Tiere, wo man das deutlich häufiger sieht. Und das, um das so ein bisschen von den Zahlen zu sehen, in diesem Hippocampus, der Ihnen ja auch schon vertraut ist, diese Seepferdchenformation, aber auch den Basalganglien im Cortex, finden sich sozusagen deutlich mehr Mikroglia-Zellen in dem Schizophrenie-Modell. Also ein Zeichen, dass darüber irgendwo auch wieder eine Immunaktivierung stattgefunden hat. Das war die erste Studie. Wir haben das quasi dann näher untersucht und hier sehen Sie die Mikroglia-Zellen eben natürlich viel, viel schöner. Das hier, ist diese ruhende Mikroglia in den Kontrolltieren, da war ja nichts Entzündliches. Und das sind quasi, das sehen Sie den Unterschied, das ist diese aktivierte Mikroglia. Das sind sozusagen kampfbereite Zellen, die wandern quasi zum Ort des Geschehens und versuchen quasi hier mit aufzuräumen. Im nächsten Bild sieht man es noch schöner, nicht? Das ist sozusagen eine aktivierte Mikroglia-Zelle, die tatsächlich eben in diesem Schizophrenie-Modell versucht, in diese von mir angesprochene Kaskade einzugreifen halt. Das interessiert jetzt auch nicht weiter, will nur sagen, dass wir sehr, sehr viel Untersuchung gemacht haben und diese Mikroglia-Aktivierung gerade in dem jungen Erwachsenenalter, also da, wo quasi im Menschen die Schizophrenie beginnt, dass quasi hier tatsächlich die Mikroglia-Aktivierung in allen Hirnregionen ganz, ganz stark ist und dann hört sie mehr oder minder halt auf. Das heißt, dann ist der Stimulus halt gesetzt und das quasi ist aus unserer Sicht relativ eindeutig, dass Mikroglia-Aktivierung etwas mit der Schizophrenie eben zu tun hat. Auch das überspringe ich gerade mal. Bei der Ratte funktioniert das auch. Und jetzt werden Sie sich ja fragen, was ist so schlimm daran, dass die Mikroglia dann quasi sozusagen aktiv ist? Beziehungsweise wie macht es die Mikroglia-Zellen, dass sie quasi Nervenzellen, die zum Denken da sind, angreift und kaputt macht? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich sozusagen die verschiedenen sozusagen immunologischen Faktoren. Aber es gibt eben auch andere Dinge sozusagen wie Oxidantien. Und wir hatten sehr früh, hatten wir das Stickstoffmonoxid, NO, hatten wir in Verdacht. Ja? Stickstoffmonoxid ist eine, ja, sozusagen eine Substanz, die überall im Körper vorhanden ist, ist ubiquitär vorhanden, am Herzen und so weiter, macht viel Gutes, aber hochreguliert führt das quasi zu, letztendlich sozusagen zur Vernichtung von Zellen. Und das kann man eben nachweisen durch die Anfärbung ganz bestimmter, ja, sozusagen Enzyme. Und wir wissen, wenn eine Entzündungsreaktion ist, dann könnte eben und wird dieses Enzym sehr hochreguliert sein. Und wir wollen das eben einfach schauen, wie war das quasi in dem Modell. Das überspringe ich einfach mal und vielleicht können wir uns hier drauf konzentrieren. Das ist leider ein bisschen klein geraten, dass eben, wenn Sie sehen eben diese Polyarcie-Tiere, das sind diese Schizophrenie-Tiere, das sind die Kontrollen mit Kochsalz. Und Sie sehen, dass eben quasi dieses NO, das Stickstoffmonoxid, quasi deutlich stärker ausgeprägt war als bei den Kontrolltieren. Also wir können jetzt sagen, aktivierte Mikroglia sozusagen führt dazu, dass stärker Stickstoffmonoxid quasi hochreguliert wird und dadurch kommt es quasi zum entsprechenden auch Zelltod und damit quasi auch zur Veränderung bei der Schizophrenie bezüglich des Denkens, des Fühlens und so weiter. Gut, das werde ich auch überspringen. Und es gibt, wie gesagt, auch viele weitere Dinge, die hierzu zu sagen sind. Die Zytokine hatte ich ja auch schon sozusagen, hatte ich ja schon angesprochen, also immunbezogene Substanzen. Es ist genauso ähnlich. Also die Botschaft ist ganz klar. Aktivierte Mikroglia, mehr NO, mehr Stickstoffmonoxid und dann eben tatsächlich eben auch mehr sozusagen entsprechende ja immunbezogene Substanzen, also die ganze Kaskade wird losgetreten. So, ich möchte in den letzten paar Minuten, das werde ich auch alles elegant überspringen, Zellkultur und so weiter, noch ein bisschen so, ja, ich war jetzt sehr, sehr lange in der Maus oder in der Ratte, jetzt den Bogen zu uns Menschen schlagen. Ja, was bedeutet das alles? Bei der Depression habe ich es ja gerade gesagt, bei der Schizophrenie bedeutet es auch möglicherweise, wenn diese Mikrogliazellen so ja das Problem darstellen und letztendlich Nervenzellen so stark angehen, damit die gehen zugrunde und Menschen mit der Schizophrenie können nachweislich deutlich schlechter denken. Sie haben große neuropsychologische Schwierigkeiten. Sie können schwerer Gefühle empfinden. Also wenn das Gehirn quasi so stark ja angegriffen ist und geschädigt ist und wir mit unseren bisherigen Substanzen ja zwar einiges Gutes machen können, aber tatsächlich vielleicht zu dem Ort dieser Neurodegeneration nicht vortreten können, dann ist sozusagen nach unserer Vorstellung ja sozusagen die Fragestellung des Immunsystems, sprich dieser Mikroglia-Aktivierung zu stellen. Und alle Forschung, die jetzt neu ist, geht jetzt darauf, auch bei schizophrenen Patienten antiinflammatorische Substanzen anzuwenden. Also zum Beispiel hilft ASS 100 oder Aspirin oder Ibuprofen eben auch quasi bei der Schizophrenie oder Antibiotika etc. oder eben sogenannte COX-2-Inhibitoren, neue Substanzen, die gegen Schmerz und Entzündung gerichtet sind. Und hier diese Studie soll es eigentlich nur zeigen, nicht, dass quasi hier diese rote Linie viel stärker zu einem Erfolg bei schizophrenen Patienten quasi führt als die grüne Linie, wo quasi nur das klassische sozusagen die klassische Substanz gegeben worden ist. Und es führt eben zu einer Fragestellung, ob man möglicherweise tatsächlich vielleicht sogar zu einer Impfung kommt gegen Schizophrenie halt. Ja, das ist, Sie merken, das ist für uns völliges Neuland. Wir bringen das auch sozusagen nur zögernd rüber, dass das vielleicht eine Konsequenz sein könnte, dass vielleicht Risikopersonen tatsächlich, sofern wir es verstehen, ja, sehr früh in ihrer Kindheit geimpft werden können, dass diese Immunprozesse positiv beeinflusst wird. Gut, dann nochmal ganz kurzer Themenwechsel. Autoimmunhypothese der Schizophrenie und auch der Depression. Das ging durch die Presse, zum Beispiel quasi im Spiegel. Gab es sozusagen mehrere Berichte darauf, dass es ja Angriffe aufs Gehirn gibt. Das heißt, ja Entzündungsprozesse, Autoantikörper würden im Gehirn so eine starke Rolle spielen, dass sie letztendlich nahezu bei jedem Patienten mit der Schizophrenie oder der Depression quasi diese Erkrankung erklären würden. Nicht? Also müssen Sie gar nicht im Detail sich anschauen, gerne sozusagen nachlesen, aber wie gesagt, gab es auch in der Welt, Cortison kann Schizophrenen helfen. Nicht? Sie merken sozusagen den innovativen Charakter sozusagen dieser Form von Forschung, und man kann grundsätzlich quasi sagen, dass die Fragestellung da ist, Schizophrenie als eine Autoimmunerkrankung. Diese Frage sozusagen ist im Raum, und um es kurz zu machen, das wird bei einigen Patienten der Fall sein, nicht bei allen Patienten. Wir sprechen auch allzu oft nicht von der Schizophrenie, sondern von den Schizophrenien, also sprich verschiedenen Erkrankungen. Und bei einigen Patienten wird das quasi der Fall sein. Und das überspringe ich auch nochmal. Denn wir haben auch eine eigene Studie gemacht, wo wir bei schizophrenen Patienten geschaut haben, ob quasi solche Autoantikörper bestimmt gegen bestimmte Rezeptoren, das ist eben diese Glutamatrezeptoren, NMDA eben vorliegen. Und wir haben immerhin bei 50 Patienten haben wir nichts gefunden. In größeren Studien ist auch kaum was gefunden worden. Aber wie gesagt, es wird bei einigen Patienten sein. Und hier unten habe ich hingeschrieben, tut mir leid, wieder, ich lese es ganz kurz vor, dass es eben auch wenige Patienten gibt, auch in unserer Klinik, wo wir eben tatsächlich den Nachweis führen können, dass solche Autoantikörper eine Rolle spielen. Wir sprechen auch von sogenannten NMDA. Enzephalitiden. NMDA ist ein Glutamatrezeptor, gegen den quasi ein Autoantikörper gerichtet ist, den kann man nachweisen. Da hatten wir zum Beispiel vor einem Jahr eine 25-jährige Patientin, die, ja, wo wir dachten, das ist eine klassische Schizophrenie, psychotisch, aber es war trotzdem dennoch sehr anders. Sie war mal erregt, mal ganz ruhig etc. Wir haben eigentlich ein ganzes Wochenende mit ihr sehr intensiv sozusagen zugebracht und haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir eine Liquorpunktion machen, müssen wir das nachweisen. Und in der Tat war dieser NMDA-Autoantikörper zu finden. Und dann wurde sie eben nicht mit einem Neuroleptikum, also einem Psychopharmakon behandelt, sondern tatsächlich immunologisch mit Plasmapherese, mit all dem großen Aufwand beim Kollegen Gold in der Neurologie. Und dann war die Patientin ja sozusagen geheilt und es ging ihr gut. Und das ist sozusagen die Fragestellung, die wir eben diesbezüglich klinisch haben. Wir haben bei einem anderen Patienten gefunden, dass GABA, ein inhibitorischer Neurotransmitter, dass dort quasi ja Rezeptoren eben auch mit Autoantikörper quasi entsprechend versehen werden können, ist sozusagen mit der erste Fall in der Weltliteratur. Will nur sagen halt, dass wir bei Patienten, die so eine schwere Erkrankung haben, schauen müssen, inwiefern immunologische Vorgänge eine Rolle spielen, ob solche Autoantikörper eine Rolle spielen, wogegen wann wir sozusagen mit unseren normalen Mitteln eigentlich keine Chance haben, aber eben dann eben durch entsprechende autoimmunologische oder immunologische Therapieverfahren. Ja, ich komme zum Ende. Ich hoffe, ein Stück weit Ihnen gezeigt zu haben, dass jetzt im zweiten Teil auch die Schizophrenie etwas mit Immunologie zu tun hat, mit Entzündung. Das war bisher sozusagen auch ein gewisser Dammbruch. Wir wissen, dass eben die Mikrogliazellen da ganz entscheidend sind, dass sie eben quasi mit dem Stickstoffmonoxid das Gehirn bei diesen Patienten ein Stück weit kaputt machen und wir vielleicht mit einer antiinflammatorischen Therapie hier etwas tun können. Wir wissen, dass bei Menschen Autoantikörper vorhanden sein können, NMDA, GABA. Das wird aber nur bei wenigen Patienten sein, aber die müssen wir quasi entdecken, um hier entsprechend letztendlich etwas tun zu können. Ja, ich möchte allen danken. Das ist sozusagen, ich habe so Ompong Song die Arbeit von ungefähr 20 Jahren vorgestellt, auch in unserem Labor. So ist eben Wissenschaft und einige von den hier genannten sind auch anwesend und möchte mich also herzlich bedanken bei vielen Mitstreitern, den Förderern und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Danke.